Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen, da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim Podcast der Herzen, beim Fuck You Podcast mit Michi Klein.
Und André Hart, was fuck you?
Ja, nein, ich auf dem Weg hierher ins Studio habe ich gerade die Nachricht gehört, der Europäische Gerichtshof hat wohl jetzt in der zweiten und letzten Instanz entschieden, dass Fuck You Goethe gegen keine moralischen Richtlinien verstößt. Das hing ja damit zusammen, ja. Dass Fuck You Goethe, also ist das Konstantin? Ich meine, Produktionsgesellschaft ist, glaube ich, Konstantin. Will jetzt aber nichts Falsches in die Welt setzen. Aber ich glaube, die waren es. Und die wollten natürlich Fuck You Goethe als den bisher, glaube ich, erfolgreichsten deutschen Kinofilm aller Zeiten, wollten die auch weiter vermarkten mit, ach was weiß ich, T-Shirts, Büchern, Tassen, was man so macht, Merchandising eben. Und dafür wollten sie halt den Namen Fuck You Goethe schützen lassen. Und das Patentamt hat aber gesagt, Fuck You geht gar nicht und Goethe dann auch noch falsch geschrieben. Deswegen, da fühlen wir uns nicht zuständig und wir fühlen uns da moralisch auf den Schlips getreten. Und deswegen lassen wir das nicht zu. Deswegen gibt es dafür kein Patent. Dagegen hat die Produktionsgesellschaft geklagt. Jetzt, wie gesagt, in letzter Instanz sagt der EuGH, doch, das darf so sein. Das verstößt gegen keinerlei Richtlinien. Das heißt also, Fuck You, Grunde genommen jetzt, also von höchstrichterlicher Stelle, von höchst europäischer richterlicher Stelle, Fuck You als umgangssprachlich eingestuft.
Ich finde das schön, dass das jetzt so schnell mal geklärt wurde. Ich meine, der Film, weißt du, da würdest du dahinter T-Shirts drucken und vermarkten und so weiter, willst du die Rechte schützen lassen und dann geht das alles nicht oder andere Leute können sie einfach nachdrucken. Ich finde das schön, dass dann auch jetzt gerichtlich das einmal endlich schnell geklärt wurde. Der Film ist 2013 rausgekommen, habe ich gerade mal nachgeguckt. Hat nur 7 Jahre gedauert, dann geht's doch, oder?
Aber dafür ist es schon relativ schnell.
Ja, ich fand jetzt auch zum Beispiel jetzt diese Woche war doch gerade die Geschichte mit der Sterbehilfe, die entschieden wurde. Und da war, wenn ich das richtig verstanden habe, die Anhörung, wo Experten befragt wurden, wo Interessensgruppen dann befragt wurden von den Richtern und so weiter, war im letzten Jahr irgendwann. Und dann haben die jetzt ewig nochmal gebraucht, um sich da zu beraten. Ist ja auch richtig, dass man ein Urteil dann wirklich gewissenhaft fällt und so weiter, aber gerade bei so einem Thema. Aber ich meine, in der Zeit sind vielleicht viele Menschen, die hätten sterben wollen, mussten noch mal ein Jahr länger leiden, ne? Weil die Richter da noch mal ein bisschen beraten mussten.
Aber so wie die Gerichte normalerweise arbeiten, ist das alles relativ schnell gegangen. Ist also flott, ich kenne Fälle von Vermietern, die also jetzt wirklich Mieter haben oder hatten, die einfach mal jahrelang keine Miete zahlen. Einfach mal so, die zahlen einfach nicht. Einfach, du kriegst nichts und du willst sie dort rausklagen. Und dagegen ist also das Urteil, was jetzt bei Fuck You Goethe nach 7 Jahren endlich gefällt wurde, das ist ja quasi ein Schnellverfahren gewesen.
Ja, das ist rasend schnell. Ne? Vor allem, wenn du dann als, weißt du das auch von einer Freundin, die hat dann so als Anlage, beziehungsweise sie hat für die Schwester eine Wohnung gekauft, die sie ja nutzen könnte, wurde natürlich auch kreditfinanziert. Also sprich, sie hat es jetzt auch nicht so wahnsinnig dick, ist nicht, dass sie es einfach mal so macht. Hm. Ja, und dann war die Schwester irgendwann ausgezogen, hat sie es vermietet. Und das hat dann auch ein Jahr lang hat sie keine Miete bekommen, was für sie fast schon die private Pleite bedeutet hätte. Ne? Ist als Vermieter hast du es auch unter Umständen nicht einfach.
Es ist irre. Wir wollen uns aber nicht mal gleich zu Beginn hier so runterziehen, um Gottes Willen. Es gibt ja so viel beängstigende Themen zu besprechen und deswegen mal nicht gleich am Anfang hier die Stimmung kaputt machen. Micha, wir können uns jetzt aussuchen, Fuck You oder Hakuna Matata. Hakuna Matata ist eigentlich das freundlichere Wort. Die freundliche Wortschöpfung, weil ich komme ja gerade zurück aus dem Urlaub, deswegen habt ihr jetzt auch eine Weile nichts von uns gehört. Ich habe das probiert dort von Kenia aus, ich war in Ostafrika, aber das war einfach nicht zu machen. Obwohl die eigentlich relativ gut ausgebautes WLAN haben, aber es ging irgendwie nicht, dass wir unseren kleinen lauschigen Podcast von dort aus irgendwie in die Welt bringen.
Ach, das ging deshalb nicht, weil du im Hakuna Matata-Modus wahrscheinlich irgendwo am Pool gesessen hast, vermute ich mal, oder?
Auch das und natürlich unterwegs gewesen und Löwen gejagt, also mit der Kamera natürlich, mit der Kamera, selbstverständlich. Mhm. Ja. Dort ist er, das würde dich als Meteorologe interessieren, normalerweise jetzt Trockenzeit, also gut, in den Tropen ist es nie ganz trocken, also es gibt in allen Monaten immer mal vielleicht einen Moment, wo es regnen kann, aber eigentlich so die Monate Dezember, Januar, Februar sind dort extrem trocken, regnet es nicht. Und dementsprechend, wenn du da so in diese Savannen, in diese Nationalparks, die sie ja wirklich gut schützen, das muss man ihnen also wirklich lassen dort in Ostafrika. Das sind wirklich Paradiese, die dort also wirklich auch mit denen dort sehr behutsam umgegangen wird. Aber tatsächlich hat es dort so extrem viel geregnet im Januar, was total ungewöhnlich ist, dass das Gras extrem hoch steht. Und das bringt alle Tiere völlig durcheinander. Das macht die alle Mischugge, weil das hat auf alle Tiere Auswirkungen, ja, so auf die normal, also jetzt Zebras, also so Tiere, die halt so Gras fressen, auf die Fleisch fressen, auf die Löwen und so weiter und so fort, die sich im hohen Gras natürlich viel besser verstecken können. Was machen dann die klassischen Beutetiere? Die ziehen dann weg vom hohen Gras und da hat jetzt quasi schon sowas wie eine Mini-Migration eingesetzt. Gibt's ja in Afrika, in Ostafrika immer diese große Migration, die Tierwanderungen, die normalerweise im Sommer sind. Wenn die Serengeti dann austrocknet, wandern die Tiere dann dem nachwachsenden Gras hinterher. Und diesmal ist es umgekehrt. Diesmal war das Gras so hoch, dass die Tiere quasi weggewandert sind vom hohen Gras, weil sie einfach intuitiv wissen, wenn sie dort in diesem hohen Gras stehen und fressen, was ja eigentlich paradiesische Verhältnisse für sie sind, ja, dann sind sie aber eben auch den Raubtieren relativ schutzlos ausgeliefert.
Ach, also weil der Löwe sich dann anschleichen kann im geschützten Gras. Weil er sich
eben dann wirklich ungesehen anschleichen kann. Mhm. Und deswegen Klimawandel auch in Ostafrika. Irre. Also merken die dort auch total.
Ja. Aber das alles, wenn man denkt jetzt, ach guck mal, jetzt ist mal nass, jetzt blüht die Natur auf, alles hat seine Vor- und seine Nachteile, ne?
Das stimmt.
Ja. Aber Klimawandel war doch diese Woche auch bei uns im Land ein großes Thema. Also wenn wir jetzt mal, da wir ja nun mal aus Sachsen sozusagen kommen, aus dem Radio gucken, also ist doch der Winter der mieseste seit Menschengedenken für die Wintersportregionen, beziehungsweise im Erzgebirge geht es noch nicht. In ganz oberen Höhenlagen hat es ja noch zwischendurch mal ein paar Tage ordentlich geschneit, aber sonst die Mittelgebirge in Deutschland hatten kaum was an Schnee. Und aber trotzdem, der Ministerpräsident möchte Sachsen zum Wintersportland ausbauen, hatte ich diese Woche gehört.
Das ist unfassbar. Also da laufen ja gerade irgendwie die Bob-Weltmeisterschaften in Altmerk. Mhm. Und tatsächlich, da hat er sich hingestellt und gesagt, wir machen Sachsen jetzt zum Wintersportland.
Und meine Theorie ist ja, dass das nicht blöd ist. Also da könnte man doch jetzt denken, sag mal, hat der sie noch alle, um es mal ganz wirklich deutlich.
Weil wenn man sich überlegt, Österreich oder so die klassischen Wintersportregionen, die fangen alle an, jetzt wirklich ernsthaft darüber nachzudenken, wie sie sich irgendwie umstellen können. Ja. Ja? In einer Zeit, wo kein Schnee mehr liegt, wo die Gletscher immer weiter abschmelzen und so weiter und so fort. Also die stellen quasi auf Sommerbetrieb um innerlich und Sachsen macht das genau antizyklisch.
Ja, entweder könnte man dahinter vermuten, dass man nicht an den Klimawandel glaubt. Ein Donald Trump hätte vielleicht auch sowas gesagt. Dann deswegen, wir machen das trotzdem oder so. Aber der Kretschmer ist ja nicht blöd. Ich habe die Theorie, der macht das, weil er sagt, guck mal, in Österreich und der Schweiz, die lassen jetzt alle die Wintersportler ziehen. Die sagen, ach, das hat alles keinen Sinn mehr. Dann fangen wir das hier auf. Wir machen das jetzt in Zukunft. Bei 30 Grad plus auf dem Fichtelberg im Januar werden wir irgendwie Wintersport machen. Wie auch immer, aber irgendwie wird's klappen.
Ja, wahrscheinlich. Allerdings, ich denke, dass da ein Stück weit auch Opportunismus dabei ist. Also wenn der eine Konservendosenfabrik eröffnet, dann sagt er wahrscheinlich auch, wir machen Sachsen zum Konservendosenland.
Oder, ist das so bei Politikern?
eine Fischfabrik, sagt er, Sachsen wird jetzt Fischereiland.
Ja,
wenn
du bei irgendeinem Bötchenbauer bist, dann sagst du, ich plädiere dafür, dass Sachsen auf jeden Fall einen Freihandelshafen bekommt mit Anschluss an die Nordsee.
Sachsen braucht eine Küste.
Ja, sowas. Ich vermute, wir wären als Politiker genauso. Wir würden auch, man möchte einfach gute Stimmung machen in dem Moment. Man möchte den Leuten auch was Nettes sagen und dann sagt man sowas vielleicht.
Ist auch wichtig für die Bilder, du stehst da so im Mittelpunkt und dann sagst du so einen Satz und dann stehen so die ganzen Lakaien ringsherum und dann klatschen die alle. Ja, und das gibt doch immer schöne Bilder. Ja. Wenn du dann so stehst und strahlst und alle klatschen dir zu, da kannst du natürlich nicht bei einer Bob-WM in Altenberg sagen, so, das hat sich. Ja,
schön war es, nochmal hier zu sein.
Schön, nochmal hier zu sein. Ja. Im nächsten Jahr ist ja nichts mehr mit Schnee.
Mein Nachfolger wird das nicht mehr erleben, aber schön, dass ich es noch hatte. Nee, aber dann kann dein Pressesprecher auch so einen Tweet raussetzen, so irgendwie 60 Zeichen, Sachsen, Wintersportland Sachsen oder sowas.
Ja. Irgendwie so, ja.
Ja, naja, aber schon spannend.
Jetzt hat sich das mit dem Winter ja erledigt, jetzt kommt der März. Also der März mit, man kann das eigentlich, also hat er nicht immer gesagt, der Friedrich, mein Name ist März mit E?
Ja.
War das so? Ja, März mit E, aber es kommt beides. Also euch vielleicht mal ins Bild zu holen, heute ist der, was haben wir denn heute? 27. Februar. Ja?
Richtig.
Ja, quasi. Also wir sind kurz vor dem Monatsende und der März kommt. Wann ist denn dieser CDU-Parteitag? Wann wird denn entschieden?
Ach, das ist ja alles noch gar nicht klar. Ich bin diese Woche total zusammengezuckt, als du sagtest, am Wochenende kommt der März. Ist der März da? Da habe ich schon gedacht, oh Gott, haben die jetzt schon gewählt? Ist es jetzt durch? Nehmen sie den tatsächlich, den Aktienhai da? Oder was ist jetzt los? Nein, du hast natürlich völlig recht, das ist erstmal Monatswechsel. Und ich glaube, bei der CDU dauert das alles noch. Die sind sich noch nicht ganz klar, wann da wie was passieren soll.
Ja, aber auch die müssen pragmatisch denken. Also jetzt im Sinne der Regierung. Also ich denke mal, der nächste CDU-Vorsitzende wird ja dann, ja, aller Wahrscheinlichkeit nach auch, also hat zumindest gute Chancen, auch der nächste Kanzler zu werden. Und das ist gerade jetzt, was so Regierungsmaschinen, Regierungsflugzeuge betrifft, macht das vieles einfacher. Der hat ja ein Privatjet, der Herr Merz. Ja. Und wenn nun diese Regierungsflieger laufend kaputt sind, guck mal, die schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ja, ja, du, dann fliegt er privat, so, kann er dann abrechnen. Privat, richtig, genau, das ist so bei genau. Donald Trump, der macht das doch auch. Wenn da Staatsgäste kommen, die kommen dann in seine Hotels. Und vor allem der Secret Service und so weiter, die müssen ja auch alle da rein. Und da habe ich jetzt letztens noch mitbekommen, die haben dann tatsächlich Zimmer, die sie nicht vermietet bekommen, weil die haben wohl totale Einbrüche. Es gibt eben auch viele Leute, die einfach nicht mehr bei Donald Trump übernachten möchten in den Hotels. Und die werden an den Secret Service dann vermietet, wenn er mal wieder da ist. Und er ist ja, ich glaube, jeden dritten Tag seiner Amtszeit ist er ja nicht im Weißen Haus, sondern irgendwo Golf spielen oder sonst wo unterwegs, was er früher Barack Obama total angekreidet hat. Und dann muss dieser ganze Tross damit rein und die Zimmer werden zu richtig guten Sätzen, zu richtig guten Raten vermietet. Ja. Also nicht, dass man sagt, hier mal eben bei Booking.com noch ein Schnäppchen gemacht. Nein, zu Höchstpreisen. Also vielleicht kann Friedrich Merz das ja mit dem Flieger machen. Aber wobei, wenn sonst nichts fliegt, warum nicht?
Aber da sieht man wieder, wie gut es uns eigentlich in Deutschland geht. Oder wie stabil oder relativ stabil die Demokratie oder die ganzen Strukturen hier noch sind. Man kann sich oder könnte sich das gar nicht vorstellen, dass Angela Merkel jetzt irgendwie im Land 10 Hotels betreibt. Das ist völlig unvorstellbar, dass Angela Merkel so beim Golf spielen und dann so ihre 10 Hotels, wo dann die Staatsgäste und was weiß ich, wie heißen die bei uns? Was ist denn? Personenschützer, Bundespolizei oder was? Ja, wo die dann
der
die
Schutzmann.
Bundespolizei und der Schutzmann, genau. Unvorstellbar. Aber weil ich gerade dort herkomme, wir waren ja nun 2 Wochen in Kenia, dort ist das wirklich ähnlich. Das heißt, so an diesem berühmten Küstenstreifen, das ist südlich von Mombasa, das ist der berühmte Diani Beach, das ist schon, ja, so Karibik-Feeling. Hast extrem weiße, also breite weiße Sandstrände und Palmen. Also das Feeling ist schon richtig toll. Ein extremer Kontrast zum Rest des Landes, so wie es dort bestellt ist. Und diese Hotels, ja, wirklich Luxushotels, gut, die verlieren auch langsam ihren Charme, aber das ist jetzt ein anderes Thema, weil das mit dem Tourismus dort alles nicht mehr so gut funktioniert. Aber die gehören also wirklich in ganz, ganz vielen Fällen irgendwelchen Ministern, dem Präsidenten oder der Präsidentenfamilie. Also das ist schon extrem. Und da kommst du ins Grübeln. Wenn du in Mombasa landest, ja, dann wirst du erstmal durch die halbe Stadt gekarrt, um dann überhaupt zu deinem Hotel zu kommen. Das ist dann ungefähr 40, 50 Kilometer vielleicht von Mombasa südlich entfernt. Und das sind unfassbare Zustände. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie diese Menschen dort leben, wie sie hausen in Blechhütten, in irgendwelchen Holzverschlingen, in einer Großstadt. Also ich meine, Mombasa ist die zweitgrößte Stadt in Kenia, nach der Hauptstadt Nairobi. Und ich glaube, Mombasa die einzige große Küstenstadt. Es ist unfassbar, wie es dort aussieht. Es ist unfassbar, wie wenig Daseinsvorsorge dort staatlicherseits, kommunalerseits betrieben wird. Die Leute sitzen dort in riesen Müllhaufen. Dort brennen auf der Straße offene Feuer. Es ist unvorstellbar. Und ich war vor, Gott, 21, 22 Jahren zum ersten Mal in Kenia. Also quasi als Kind, aber ich habe mir das noch gemerkt. Nein, da war ich auch schon erwachsen. Und das war so schockierend für mich zu sehen, dass sich eigentlich nichts geändert hat. Nichts hat sich geändert.
Ernsthaft?
Vielleicht ist der Straßenverkehr ein bisschen extremer geworden. Vielleicht gibt's etwas mehr Autos, wo ja dann sofort die komplette Infrastruktur auch zusammenbricht, wo es dann auch mal sein kann, dass du dort 3 Stunden im Stau stehst oder so. Also das ist schon extrem. Und was da passiert, man kann sich das nicht vorstellen. Vor allen Dingen in diesem kommunikativ globalisierten Zeitalter. Also die Leute haben wirklich alle Handys. Irgendwie geht das, irgendwie können sie sich das leisten, irgendwie funktioniert das da auch mit den Tarifen. Und die sehen ja nun jeden Tag, wie es uns geht. Und dass sie das zulassen, dass die ihre Regierung dort nicht aufs Dach steigen, dass die sich keine neue Regierung suchen, das ist für mich ein wirklich unfassbares Phänomen.
Ja, aber ich weiß auch nicht, was du machen willst. Also ich meine, was sind die Alternativen? Ich glaube, jede Regierung, die dann sagt, so, wir greifen jetzt mal vernünftig durch, wir machen mal was Nettes, Gutes, die kann ja auch nur 3-4 Jahre, wenn es demokratisch sauber alles läuft, regieren und Sachen anpacken. Mhm. Ja, und im Zweifelsfall, weil sie dann vielleicht irgendwo die Steuern erhöht haben, um was durchzusetzen, werden sie auch wieder abgewählt. Das passiert ja gerne mal. Also ich weiß nicht, es gibt ja ganz viele Untersuchungen auch so weltweit, wo der Armutsstandard versucht wird irgendwie zu erfassen und zu messen, wie viele Menschen hungern, wie vielen geht es wieder ein bisschen besser und so. Und da kommt ja in den letzten Jahrzehnten sieht man ja schon Veränderungen zum Positiven. Deswegen, ich weiß nicht, wie Kenia da jetzt abschneidet.
Also
waren
dort nicht augenscheinlich. Also sicher, wenn man nach Nairobi fliegt, ist das vielleicht wieder ein bisschen anders. Nairobi kenne ich als moderne Großstadt eigentlich, abgesehen von einem der größten Slums, die es, glaube ich, auf dem ganzen afrikanischen Kontinent gibt. Aber an sich, das Zentrum, der Kern von Nairobi ist relativ gut organisiert. Also jetzt in meiner Erinnerung, wir waren dort nur kurz mal auf einer Zwischenlandung. Also ich habe jetzt von Nairobi aktuell nichts gesehen, aber dort in diesem Mombasa, es ist unglaublich. Und du bist ja ein Stück weit auch mein Therapeut, wenn wir das hier machen, wir zwei. Ja,
ja, ja.
Und
ja,
du
ja.
musst mir jetzt ein bisschen helfen, weil ich habe mich da durchaus so in einer leicht rassistischen Schiene schon fast gesehen, muss ich sagen. Weil wir haben uns dann wirklich die Frage gestellt, ist das möglicherweise auch ein Mentalitätsproblem dort? Also wirklich, du musst dir vorstellen, Großstadtatmosphäre, aber anders als wir das hier kennen, eine Großstadt aus Blechhütten und Holzhütten und Müll ohne Ende. Und dort sitzen die Menschen und dort wohnen die, dort haben die dann ihre kleinen Basare, ihre kleinen Geschäfte, was auch immer. Und daneben halt, wie gesagt, überall diese Müllhaufen, überall irgendwelche kaputten Autos, Blechzeug, also alles, was man sich vorstellen kann. Lebensmittel, ich mag mir gar nicht vorstellen, was das für hygienische Zustände sind, was das für die Hygiene bedeutet. Und wir haben dann oft überlegt, ja, was würde denn sein, wenn sowas auf dem europäischen Kontinent passiert wäre? Vor 300-400 Jahren war es ja vielleicht bei uns auch so, oder vor 500 Jahren. Die Menschen hätten sich doch erstmal von sich aus organisiert. Man hätte doch von sich aus gesagt, so, wir sind jetzt, keine Ahnung, in Mombasa, Stadtteil Hakuna Matata, und wir organisieren jetzt erstmal, dass hier sämtlicher Müll wegkommt. Das hätten doch die Menschen, du bist mein Therapeut, ich stelle das jetzt als Frage, hätten das hierzulande die Menschen nicht irgendwie organisiert, dass also erstmal der Müll wegkommt, dass die Häuser befestigt werden, ohne dass es eben eines staatlichen Eingreifens oder eines kommunalen Eingreifens bedarf? Hätten es die Leute nicht erstmal selbst in die Hand genommen? Und der zweite Gedanke ist, würde man den morgen oder in einem Jahr oder in 10 Jahren eine topmoderne Stadt dorthin setzen? Würde sich die Weltgemeinschaft, die Weltbank, was weiß ich, sagen, wir nehmen jetzt 100 Milliarden in die Hand und bauen Mombasa vom Grund auf neu auf und machen Mombasa quasi ja zum zweiten Berlin oder was auch immer, vielleicht nicht so groß, aber ja, wie lange würde das so Bestand haben? Wie lange würde diese Stadt so aussehen? Würde das möglicherweise nach 10 Jahren auch schon wieder kippen und man würde sich erinnert fühlen an die Zustände, wie sie heute herrschen? Ich weiß es nicht. Sei mein Therapeut und gib mir eine Antwort.
Da sind sehr interessante Gedanken dabei. Da ist dabei, dass es also eine Mentalitätsfrage sein könnte, dass die Menschen insgesamt mehr über sich ergehen lassen oder es nicht so als dramatisch empfinden oder aber auch fauler sind oder so. Sicherlich gibt es Mentalitätsunterschiede. Das glaube ich schon. Also man sagt ja generell in Afrika zum Beispiel, dass das Zeitempfinden anders ist, dass es nicht so, das ist ja in vielen anderen Ländern auch so anders als in Deutschland, dass man, wenn man sich für 9 Uhr verabredet, nicht um 9 Uhr kommt, sondern irgendwann im Laufe des Tages, oder dass man auch gar nicht diese Verabredung trifft, kommst du
morgen. Pole, Pole, sagt man in Kenia. Pole, Pole.
Ja, ja, genau.
Langsam.
So, da sind wir Deutschen ja vielleicht auch einfach ein bisschen extra bekloppt. Aber dass das hier anders laufen würde, wenn jetzt die Grundbedingungen so wären, glaube ich nicht. Also ich meine, man muss jetzt nur 200, 300 Jahre zurückgucken oder durchs Mittelalter oder so, da sind die Menschen ja auch nicht auf die Idee gekommen, plötzlich alle Fäkalien wegzuräumen oder so, weil sie das unangenehm empfunden hätten. Oder in Arbeitervierteln in London vor, lass es 150 Jahren sein, sah es ja auch nicht gerade besonders toll aus. Und ich glaube nicht, dass dann, ich muss mir das nur bei mir in der Straße angucken, da liegt bei uns auf der Straße liegt eine Europalette. Die hat jemand beim Umzug hinten rausgeräumt. Dieser Mensch wohnt hier aber noch. Das heißt, er hat die aus seinem LKW rausgeräumt und einfach auf die Wiese gelegt. Und da lag diese Palette über Monate hinweg. Die räumt keiner weg. Nee, da laufen alle Nachbarn dran vorbei und vielleicht meckert jemand, aber es stört sich keiner dran und es räumt auch keiner weg. Genauso mit einer Badewanne. Um die Ecke herum stehen plötzlich jetzt zwei Autos, die abgemeldet sind. Da sammelt sich ein kleiner Schrottplatz an. Also sprich, ich würde jetzt auch nicht denken, dass dadurch jetzt hier die Menschen, die bei mir in der Nachbarschaft wohnen, irgendwie ein besonderes Empfinden dafür haben, für Ästhetik und für Sauberkeit. Also deswegen, das jetzt auf alles auf Mentalität zu schieben, ich glaube einfach, die Grundbedingungen sind natürlich bei uns schon mal komplett andere. Also wie hieß das immer, das in New York war das, glaube ich, hat auch dieser Bürgermeister das damals durchgesetzt, das Prinzip der eingeschlagenen Scheiben. Sprich, wenn irgendwo ein Haus steht und da sind die Scheiben eingeschlagen oder eine Scheibe ist eingeschlagen, sind ganz schnell auch die nächsten Scheiben eingeschlagen und man muss den Anfängen wehren. Aber mal ehrlich gesagt, wenn wir beide in dieser Wellblechhütte sitzen würden, würdest du anfangen nebenan den Müll wegzuräumen?
Ich glaube, es würde mich stören. Aber ich habe es als Frage formuliert. Und es ist halt nur, wenn du dort bist, da geht es ja nicht um eine Europalette oder um eine Badewanne oder einen kleinen Schrotthaufen. Da geht es ja so um das Große und Ganze, was so hoffnungslos wirkt. Als ich vor über 20 Jahren das erste Mal in Kenia war, hatte ich einen sehr, sehr guten Freund an der Botschaft in Nairobi. Der hatte dort auch einen relativ hohen Posten. Der hatte wirklich schon Ahnung. Also der wusste, was er da tut. Und der hat mir damals gesagt, wir können die Zustände in Afrika nur so gut es geht verwalten. Wir können sie nicht ändern. Das hat mich damals total fertig gemacht. Habe ich gesagt, das geht doch nicht und ihr habt doch einen Auftrag und das ganze Geld, Entwicklungsgelder und so weiter und so weiter. Und er sagt, nee, er bleibt bei dieser Meinung, er kennt das Land, er kennt den Kontinent. Man kann es einfach nur so gut es geht verwalten. Vielleicht ist es ja wirklich eine Frage der Bildung. Das Bildungssystem ist ganz spannend in Kenia, wahrscheinlich ähnlich wie in anderen afrikanischen Staaten auch. Also die Grundschulbildung bis zur 8. Klasse ist prinzipiell erstmal kostenlos. Ja, also du kannst schon deine Kinder in die Schule schicken. Das Problem ist Schuluniform. Die haben Schuluniform dort, ja. Ist wahrscheinlich noch so ein bisschen Überbleibsel aus der Kolonialzeit von den Briten und so weiter. Lehrmaterial, Essensversorgung und so weiter. All diese Dinge müssen von den Eltern bezahlt werden. Und die Leute haben dort ein Durchschnittseinkommen von 150 bis 200 Euro und Achtung, bei einer Arbeitslosigkeit von gefühlt 60-70%. Sagen die Leute dort. Also das ist jetzt ein Wert, den ich jetzt nicht überprüft habe, aber aus mehreren Gesprächen mit Leuten dort, die dort wohnen, die dort leben, sagen 60-70% haben dort einfach keinen Job. Das heißt, du kannst zwar dein Kind in die Schule schicken, aber wenn es dann nichts zu essen kriegt, wenn das kein Lehrmaterial, keine Schulsachen und so weiter hat, dann reagieren halt ganz, ganz viele Kenianer damit, dass sie ihre Kinder halt wieder rausnehmen aus der Schule. Bis dahin, dass halt dieses Land wahrscheinlich wirtschaftlich oder die Leute dort von vielen, vielen Gelegenheitsjobs leben, wo dann eben auch die Kinder eingebunden werden, sodass die also gar nicht in den Genuss kommen, dann tatsächlich so eine Schule mal von innen zu sehen. Das ist schrecklich. Und weiterführende Schulen, beziehungsweise wenn du dann studieren willst, das ist alles kostenpflichtig. Das müssen die bezahlen. Es gibt richtig hohe Studiengebühren in Kenia. Und da frage ich mich, wenn man etwas verändern will, also jetzt aus unserer Perspektive, ja, warum setzen wir mit unseren Entwicklungsgeldern nicht genau dort an, bei der Bildung, dass man eben sagt, okay, wenn wir heute anfangen, haben wir aber wenigstens in 10 oder 15 oder in 20 Jahren ein Ergebnis, dass die Leute dann wirklich mal was verändern und dass sie dann eben wirklich auch Regierungen mal zum Teufel jagen, die sich eben nicht um ihr Volk kümmern, die Daseinsvorsorge kümmern und so weiter. Das sind so Gedanken. Also ich weiß nicht, kommt man zu keinem Schluss.
Aber ich glaube, es ist noch viel komplexer, als es auf einzelne Punkte zurückzuführen zu können. Weil was nützt es dir, wenn du gut studiert bist, aber das Abwassersystem nicht funktioniert und du sozusagen im Dreck sitzt oder so. Aber weil mich diese Mentalitätsfrage gerade noch so fuchst. Eine Geschichte von einem Freund, ehemaligen Freund kurz, Deutscher, in Deutschland aufgewachsen, in Deutschland sozialisiert und komplett und studiert, Abitur gemacht, dann studiert und so weiter. Ging dann folgendermaßen vonstatten, dass er eines Tages niemanden aus seinem Freundeskreis mehr in seine Wohnung hereinließ. Als dann irgendwann jemand das mal tatsächlich gesehen hat, sah man auch warum, weil inzwischen Fäkalien an der Decke hingen und das ganze Ding also Messi-mäßig war. Okay. Moment, aber die Entwicklung dazwischen jetzt, jeder einzelne Schritt ist...
Und weißt du, was er immer gesagt hat? Er hat immer gesagt, fuck you.
Ja, so wahrscheinlich. Jeder einzelne Schritt ist, glaube ich, auch verständlich. Wenn du jetzt weißt, okay, du hast es nicht gerade gut aufgeräumt bei dir zu Hause, du hast ein Problem, da Ordnung zu halten, der hat auch von zu Hause aus gearbeitet, war dann ein bisschen überlastet anscheinend, hat dann persönliche Probleme und so. Jetzt kann man alles auf Depression und so weiter schieben. Aber diese Verkettung, die finde ich... ist so, wo man merkt, oh, da sind wir auch alle nicht so weit von entfernt. Dann ist es halt unordentlich bei dir und dann ging, ich glaube, erstmal der Kühlschrank kaputt. Dann hast du mit den Lebensmittelproblemen, du kannst aber auch jetzt niemandem sagen, hier pass mal auf, räum mal einen Kühlschrank mit mir rein, wenn du niemandem zeigen willst, in welchem Dreck du sitzt. Also musst du ja erstmal vorher das aufgeräumt haben, das ist das erste Hindernis. Dann ging irgendwann die Toilette kaputt. Was machst du dann? Du kannst keinen Handwerker rufen, der dir die Toilette repariert, wenn du es selbst nicht kannst. Also musst du dir selbst überlegen, was du tust, also besorgst du dir den Eimer und so weiter. Da sagst du, das sind Lebensverhältnisse, die sind doch katastrophal. So kann doch niemand leben. Und natürlich ist das auch so, aber jeder einzelne Schritt ist immer ja so einer, der ganz nah an unserem Leben schon dran ist. Natürlich haben wir auch alle mal irgendwann zu Hause Chaos und es ist nicht ganz aufgeräumt. Wenn du dann noch vielleicht gerade ein paar Probleme hast, dann kommst du auch nicht dazu, dich dazu aufzuraffen. Wenn du jetzt niemanden in deinem Leben hast, Frau, Freundin oder sonst was, Partner, der dir sagt, oh, pass auf, hier musst du aber mal was tun, dann kommst du in diese Kette rein. Und wie gesagt, und so endete das dann hinterher bei dem, dass noch nicht mal mehr die Toilette repariert werden kann. Und das finde ich, das ist ja keine Mentalitätsfrage. Der ist ja kein Afrikaner oder Asiate oder sonst was, sondern der ist ein in Deutschland zur Schule gegangener und studierter Mensch.
So, das ist oft so, ja. Also man hört davon, ja, dass also Trennungen zum Beispiel, ja, wenn eine Beziehung kaputt geht, ja, dass Menschen da total abrutschen können. Ja, das ist ja, irre. Aber wenigstens das ist die gute Nachricht. Das passiert jetzt aktuell, wo wir in den März gehen, nicht mehr so häufig, gerade aktuell.
Dass
Beziehungen zerbrechen.
Im Frühjahr weniger?
Nein, also du musst mich fragen, warum, richtig?
Warum?
Ich bin ja vorbereitet. Nein.
Ja?
Das finde ich sehr, sehr interessant. Warum? Das ist eine gute Frage. Hat was mit dem Coronavirus zu tun. Natürlich das nächste große Thema, das in der Welt ist. Mal kurz den aktuellen Stand der Dinge heute an diesem 27. Februar. Wir haben das Coronavirus, ich habe es gerade in den Nachrichten gehört, in 44 Ländern aktuell, 80.000 Infizierte weltweit. Opferzahlen habe ich jetzt nicht, aber das dürften inzwischen auch schon einige Tausend sein.
Ja, ja.
Obwohl einige Tausend, Moment, die Mortalitätsrate, also die Sterberate, liegt bei 2%.
Ja, und das ist wohl tatsächlich dann doch höher als bei der Grippe, ne? Das war ja immer die Frage, übertreiben wir jetzt alle mit dem Coronavirus oder nicht und so, aber die Sterblichkeitsrate ist wohl wirklich höher als bei der Grippe. Übrigens nur zum Vergleich gerade, ich habe eben nachgeguckt beim Robert-Koch-Institut, bisher in der Wintersaison, bisher seit Herbst in dieser Grippesaison 161 Tote in Deutschland bei der Grippe und 98.000 Infizierte. 17% davon lagen im Krankenhaus mit Grippe. Und man vermutet, dass so ungefähr 2 Millionen Menschen wegen Grippe beim Arzt waren. Also das sind die Grippezahlen, wie gesagt. Ja. Da redet man einfach nicht so drüber, ne? Das nimmt man so hin.
Ja, da müssen wir auch gleich nochmal drauf kommen, über die Rolle der Medien vielleicht, gerade wieder in so einem Fall oder auch eben dieser globalisierten Kommunikation. Aber was du sagst, ist total spannend. Ich weiß nicht, was wir in Sachsen gerade haben. 4 oder 5 Infektionsfälle, Coronavirus, noch kein Opfer. Und dafür wohl schon alleine jetzt in dieser Saison 13 Grippetote, nur in Sachsen.
Ja, Sachsen war einer der Hotspots bei der Grippewelle derzeit.
Kein Mensch redet über Grippetote im Moment. Ja. Aber vielleicht nochmal zurück, weil ich gesagt habe, Beziehungen zerbrechen seltener. Also es gibt ja nur die unterschiedlichsten Gründe, warum eine Beziehung auseinandergeht. Ja, also Beziehungen. Also es gibt ja so die klassischen Gründe, keine Ahnung, Fremdgehen ist, glaube ich, ganz, ganz viel. Oder so systematisches Lügen oder Gewalt. Leider gibt es auch viel Gewalt in Beziehungen. Keine Ahnung, irgendwas existenziell bedrohliches, exzessiver Drogen, Alkoholkonsum, was weiß ich. Das sind ja so harte Fakten, harte Gründe, weshalb Beziehungen zerbrechen können. Oder eben oft auch zerbrechen. Aber was ein bisschen ein signifikantes Merkmal in unserer Epoche insgesamt ist, dass Beziehungen immer häufiger am Wohlstandsdenken quasi zerbrechen. Also Wohlstandstrennungen, habe ich letztens einen spannenden Artikel darüber gelesen. Wohlstandstrennung. Das heißt also, eigentlich passt alles, eigentlich ist alles okay. Ja, die wirtschaftliche Situation ist okay, das mit der Liebe funktioniert auch, sagen wir, Sexualität ist okay, es ist alles so okay, aber die Menschen sind dann 6, 7 Jahre zusammen, vielleicht auch länger, keine Ahnung, und plötzlich kommt dann dieser Ansatz, ach Mensch, eigentlich könnte ich mal was Neues. Ja, oh, gibt so viele Möglichkeiten und vielleicht kommt ja noch was Besseres und das ist wirklich in dieser Zeit ein sehr, sehr häufiger, wenn nicht sogar vielleicht der häufigste Trennungsgrund, dass die Menschen einfach sagen, Mensch, die Welt ist voller Möglichkeiten und mir geht's so gut und eben, weil es ihnen vielleicht zu gut geht in so einer Beziehung, sagen sie, okay, jetzt suche ich mir was Neues.
Das ist aber auch der Grund, warum ein Boris Johnson gewählt wird, ein Donald Trump und so weiter, weil man einfach genug hat von diesem alten, hergebrachten Politikbetrieb. Ja. Man möchte einfach mal was Neues ausprobieren, man braucht den Nervenkitzel. Und dann tritt man eben mal als Großbritannien aus der EU aus oder man macht als die USA, nimmt man mal so einen komischen Menschen da als Präsidenten. Und so. Das passiert in allen Ländern zurzeit, wie in den Ehen wahrscheinlich auch.
Ja, nach einer gewissen Zeit ist ja Liebe immer Arbeit.
Ja,
bedeutet Liebe. Also wenn die Schmetterlinge dann irgendwann mal sich beruhigt haben, die sollen da bitte bleiben, aber irgendwann haben sie sich ja beruhigt und so weiter. Dann fängt es ja nach ein paar Jahren an, Arbeit zu werden. Da muss man wirklich dran arbeiten. Und ich glaube, viele Leute haben einfach keine Lust mehr drauf. Ja, und es ist vielleicht gar nicht mal so der Mangel an Liebe, weil das wird bei den allerwenigsten Paaren so sein, dass die nun 40 Jahre wahnsinnig, wahnsinnig hysterisch ineinander verliebt sind. Und sondern es ist Arbeit. Und ich glaube, viele Leute scheuen sich vor dieser Arbeit. Und jetzt schließt sich der Kreis. In Zeiten von globalen Katastrophen, da wachsen die Menschen wieder enger zusammen. Das heißt, die Psychologie sagt, da trennen sich Menschen weniger aus solchen weichen Gründen. Ja, einfach mal so, weil ich mal Lust habe auf was Neues oder keine Ahnung, weil mich irgendwas an meinem Partner stört, sondern das sind wohl Situationen, das sind Phasen, wo die Leute tatsächlich sagen, ach nee, jetzt kuschel ich mich an, jetzt bin ich froh über diese Geborgenheit und über diese Wärme und was ich hier habe. Und tatsächlich, es kommt zu weniger Wohlstandstrennungen in Zeiten globaler Katastrophen als in Zeiten, wo alle denken, Mensch, ist das toll und uns geht's so gut und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht ein kleiner Vorteil dieses Coronavirus, Micha, die Menschen wachsen wieder zusammen.
Ja, man hat ja auf der einen Seite vielleicht auch einfach die Angst. Man hat also ein Thema. Man hat wieder sozusagen den äußeren Feind, in dem Fall das Virus oder was auch immer, dass das einen selbst dann zusammenschließt und sagt, ach, riskier mal lieber nichts. Wer weiß, was dann kommt. Man hat so diese Unsicherheit und bleibt lieber bei dem, was man kennt. Und zum anderen kommen die Menschen ja auch jetzt weniger vor die Tür. Ne? Also gibt's weniger Gelegenheit, um das kennenzulernen.
Ja, auch das kommt auch dazu. Ja, wir wollten drüber reden, Micha. Hysterie. Natürlich wird das Thema jetzt ziemlich hochgekocht und die Medien leben ja ein Stück weit davon. Die Bild-Zeitung lebt davon, das Radio lebt davon, das Fernsehen lebt davon, nun wirklich ausführlich über jeden einzelnen Infektionsfall zu berichten und zu sagen, um Gottes Willen, und der vierte Infizierte und der fünfte Infizierte und er kämpft um sein Leben und so weiter und so fort. Das schürt natürlich Ängste bei den Menschen. Ja, da reden wir noch nicht über das, also das Virus geht ja auch viral. Also da kursieren ja momentan Videos, ich weiß nicht, ob du sowas dir schon mal angeguckt hast, wo man natürlich nicht weiß, ist das fake, wo kommt das her, keine Ahnung, also das sieht dann so aus, als würden in China Menschen regelrecht gekeult, also infiziert, ja, also ganz brutale Sachen, die man da zum Teil im Internet sieht und wo natürlich eben regelrecht Hysterie verbreitet wird damit, ne? Wer empfänglich ist für sowas, der ist dann natürlich auch ganz schnell in Panik, das ist schon total spannend. Welche Rolle spielen die Medien? Müsste man theoretisch immer vergleichen? Müsste man, wir haben das lange diskutiert ja in der Redaktion, müsste man wirklich jedes Mal das sagen, was wir gerade gesagt haben, okay, es gibt in Deutschland, was hast du gesagt, 10 Infizierte, 14, 15, 20?
Was denn, vom Coronavirus sind es inzwischen Coronavirus, schon mehr?
Ja.
Nee, ich habe die aktuellen Zahlen jetzt nicht.
Aber irgendwas, keine Ahnung, aber eben bisher noch kein Todesopfer im Vergleich dazu Grippeopferzahl, hast du es vorhin gesagt?
Opfer 161 Tote.
Dass man es immer so in dieses Verhältnis setzt, dass die Menschen das merken, keine Ahnung. Aber es ist auch so ein Phänomen, ja, dass solche Dinge eben extrem zugespitzt werden und dass es plötzlich ein Riesending ist, eine Riesennummer. Und deswegen mein Therapeut an dich die Frage, war das vor 20 Jahren eigentlich auch schon so? Wenn sowas, wie war das bei SARS? Na gut, SARS war nicht ganz so heftig, ne? Da hat es nicht ganz so viele
Infizierte. Ja, da gab es aber auch schon die große Angst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau. Und da waren aber die Todesraten niedriger tatsächlich und die Infektionsrate auch niedriger. Ja, und jetzt, es wurde immer so verglichen, es ist im Prinzip, es ist wie Grippe und eigentlich das Risiko, wenn man es jetzt mal nimmt, also 98.000 Menschen sind in Deutschland infiziert gewesen oder zurzeit eben immer noch mit Grippe infiziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, an Grippe zu erkranken, natürlich wesentlich höher, aber das kennen wir halt, da wissen wir ja, da erwischt es einige sehr heftig, das sind dann meistens eh nur die Älteren, also sprich übrigens auch hier von diesen 161 Toten, da waren 85% waren älter als 60 Jahre, also sprich auch in dem Fall betrifft es eher die Älteren, die schon ein bisschen gesundheitlich angeschlagen sind und so weiter. Genauso wie jetzt hier beim Coronavirus, wo ja über 80% der Infektionen kaum merkbar verlaufen, ne? Wo vielleicht ein bisschen Schnupfen ist oder sowas. Aber das ist wahrscheinlich dieses, man hat ja auch mehr Angst vorm Fliegen als vorm Autofahren. Man hat mehr Angst, dass morgen der Islamist mit der Terrorweste, mit der Sprengstoffweste vor einem steht, als dass der Nachbar mit einem Hammer einen im Kopf einschlägt, was eigentlich wahrscheinlicher ist. Ne?
Was wahrscheinlicher ist, ja.
Das ist
die Statistik spricht eigentlich immer und die Rationalität spricht eigentlich immer gegen solche hysterischen Reaktionen, ja. Aber das, ich meine, die haben ja extreme Ausmaße, solche Reaktionen. Das ist ja jetzt eine regelrechte Wirtschaftskrise, die befürchtet wird. Ich glaube, die Kreuzfahrtindustrie hat gerade Buchungseinbußen von bis zu 50%. Es ist der Worst Case für die Touristikbranche.
Alle sehr gut für die Umwelt.
Ja, so kann man den CO2-Ausstoß auch reduzieren.
Richtig. Ja, auf der anderen Seite muss man jetzt auch wieder sagen, ja, das Ding ist verdammt ansteckend und sicherlich ist es auch ein bisschen heftiger als die Grippe, so wie es ausschaut. Nur es ist die Reaktion ist halt merkwürdig. Ne? Bei dem einen reagiert man total panisch und bei der Grippe nimmt man es einfach hin. Das ist, ich gebe dir völlig recht. Es ist schwer einzuschätzen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, jetzt ist einfach nur tot zu schweigen, funktioniert auch nicht. Im Iran zum Beispiel haben sie das ja probiert, die Mullahs, haben gesagt, ach, ist ja hier gar nicht und hat keiner, es gibt keine Infizierten, ach, das sind drei Leute und so, bis dann jetzt tatsächlich der Iran offenbar die Virenschleuder schlechthin ist. Also viele der umliegenden Länder sind infiziert worden von Reisenden aus dem Iran und ja auch der iranische Gesundheitsminister hat ja so eine ganz komische Pressekonferenz gegeben.
Ist übrigens kein Schimpfwort, Mullah, entschuldige, dass es mir gerade durch den Kopf geht. Mullah ist kein Schimpfwort. Nein. Man nimmt das immer so hin und denkt, ach, die Mullahs, ja, das klingt so herabsetzend, aber ein Mullah ist eigentlich ein Geistes, ein Rechtsgelehrter in der islamischen Welt, ja, ein Gelehrter, ein Rechtsgelehrter, der Mullah, aber es klingt über die Mullahs,
Mullahs
schießen Raketen ab.
Genau, aber sie haben halt versucht, das Ganze so unter dem Deckel zu halten, um keine Panik entstehen zu lassen oder um zu zeigen, wir haben das alles im Griff, wir sind ein Land, das sowas beherrscht. Ja, und das ist dann halt das Gegenbeispiel, dass es so nicht funktioniert. Ne?
Mhm. Also ich habe ja noch eine andere Theorie. Also wahrscheinlich läuft es am Ende eh wieder auf Putin hinaus.
Ja.
Putin war's. Obwohl die, glaube ich, jetzt auch schon erste Fälle registriert haben, dann bleibt eigentlich nur noch einer, nämlich Donald Trump. Und es gibt ja tatsächlich schon diese Theorie, mag es eine Verschwörungstheorie sein, die Amis haben das alles gemacht. Die Amis haben das alles geschickt, erstens um China zu schwächen. Ja, ja. China jetzt liegt am Boden, Wirtschaftswachstum crasht nach unten, keine Ahnung. Dann Europa, jetzt kommt Europa dran. Ja, Europa wird auch geschwächt und Donald Trump stellt sich hin und sagt, wir haben alles im Griff, bei uns gibt es gar nicht. Und keine Ahnung, wenn die Wirtschaft weltweit zusammenbricht, ja. Kommt nach Amerika, holt euch hier eure Waren, die ihr braucht. Wir versorgen euch gern.
Ja, wobei die Amerikaner jetzt langsam auch Panik bekommen. Sie haben ja auch die ersten Fälle. Und Gesundheitsexperten in den USA sagen, die Regierung ist ziemlich trottelig aufgestellt in dem Bereich. Mhm. Also sie haben keinen mehr für solche gesundheitlichen Katastrophenfälle. Der Posten wurde abgeschafft von Donald Trump und wurde woanders so mit eingegliedert in Bio- und Atomwaffen, glaube ich. Das gehört jetzt alles so zusammen. Und sie haben auch die Prävention für solche Pandemien zusammengestrichen und haben von, ich glaube, jetzt habe ich die Zahlen nicht im Kopf, aber ich sag mal, von 40 Ländern haben sie sich aus 30 Ländern zurückgezogen, unter anderem aus China. Ja. Also auch interessant, wie alles so miteinander zusammenhängt.
Wie alles miteinander.
Ja, wahrscheinlich kommt jetzt die nächste Theorie noch auf. In China ist ja, hat man versucht, die Erkrankung des Coronavirus zu behandeln mit Grippemedikamenten und HIV-Medikamenten zusammen. Und jetzt gibt es wahrscheinlich schon die ersten Theorien. Das kommt jetzt alles hier von den HIV-Infizierten und das ist ja sowieso von der CIA und was weiß ich alles. Wo man einfach sagen muss, ja, das ist so, dass dieses Medikament wirkt auch in dieser Kombination offenbar in den Fällen dagegen. Aber das ist so, wie wenn du sagst, naja, du kannst ein Eichhörnchen und einen Fuchs kannst du mit dem Auto überfahren und siehe da, da steckt jetzt auch wieder die CIA dahinter. Ne? Also es ist totaler Humbug. Aber
das ist total spannend. Ja, man könnte auch denken, dieser Arzt, der das zum ersten mal isoliert hat, dieses Virus, dieser chinesische Arzt, der ist ja dann auch plötzlich mysteriös natürlich am Coronavirus gestorben und der war ja noch jung, also der war ja irgendwie Anfang 40 oder so. Mhm. Der auch schon wieder, ach, wer weiß, wie das alles zusammenhängt. Fakt ist, dass es zu ganz schön viel Stress führt und jetzt gibt es ja auch Krisenstäbe, die eingerichtet wurden und man darf das ja auch nicht unterschätzen, was den Alltag angeht. Also die ganze Zulieferindustrie, Automobilindustrie, wir haben ja gar keine Ahnung, wir normalen Menschen, die wir jetzt da nicht so drinstecken, wie viel wir eigentlich auch aus China importieren, Fahrräder und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, die eigentlich im deutschen Markt umgesetzt, verkauft werden sollten, wo jetzt Lieferengpässe langsam schon entstehen. Was passiert, wenn es tatsächlich sich noch ein bisschen mehr ausbreitet in Deutschland? Diese Webasto-Bude in Bayern, wo das ja alles anfing, also die Infizierung oder die ersten Infizierten hier in Deutschland waren, die haben sie ja nur einfach mal dicht gemacht, die Behörden. Ja, das wurde hermetisch abgeriegelt, alle Mitarbeiter nach Hause geschickt, beziehungsweise erstmal Quarantäne untersucht und so weiter. Was ist, wenn das in einer Riesenfirma passiert? Was ist, wenn die plötzlich Corona an einem Standort wie einem VW-Werk feststellen? Was passiert da? Wird das ganze Werk dicht gemacht? Was passiert, wenn in einem Fernsehsender, in einem Radiosender plötzlich ein Kollege dieses Virus hat, positiv darauf getestet wird? Die würden ja quasi sofort das ganze Bürogebäude schließen, das komplette Bürogebäude. Was macht der Fernsehsender? Was macht der Radiosender? Können die überhaupt weiter senden, weiter funken? Und so weiter und so fort. Das sind ja jetzt also alles Worst-Case-Szenarien, die tatsächlich durchgespielt werden. Also das macht einem schon ein bisschen Wohlbefinden.
Naja, also wirtschaftlich ist es natürlich ein Problem. Wenn jetzt Volkswagen, das größere Problem wird ja eher sein, dass die Lieferanten, die auch aus einem Großteil aus China kommen, wenn die nicht mehr liefern können, kann Volkswagen kein Golf, gibt es einen Golf noch? Weiß ich gar nicht. Kein Polo mehr ausliefern, weil eben keine Rückspiegel mehr da sind oder so zum Beispiel. Ne? Oder die haben ja alle auch dank dieser engen Lieferketten, Just-in-Time-Produktion, haben sie alle keine Lager mehr. Das sprich, wenn die 30 Rückspiegel verbaut sind, die sie noch da liegen hatten, da dann kannst du eben das Auto auch nicht mehr verkaufen. Und das ist wohl das Hauptproblem. Ne? Also ich sag mal, wenn jetzt plötzlich ein Radiosender in Deutschland die Türen schließen sollte, dann ist das für den blöd, aber es ist für die Gesamtwirtschaft jetzt noch nicht das große Problem. Aber wenn jetzt, weiß ich nicht, der Energieversorger ausfallen sollte, weil keine Menschen mehr da sind, die Schalter umlegen könnten, dann wäre es natürlich ein ganz anderes Problem. Ne?
Okay. Also, aber wir verquatschen uns ja, aber so ein bisschen, so ernsthaft, so sachlich. Mensch, ich wollte eigentlich Fuck you Goethe machen.
Ich bin eben noch drauf gekommen, weil du eben mit Friedrich Merz anfingst hier, diesem Gespann von Menschen, die sich jetzt alle auftun, die CDU führen zu wollen, wenn plötzlich der Herr Röttgen da aus der Versenkung auftaucht und eben Friedrich Merz. Hast du diese Pressekonferenz von Friedrich Merz gesehen?
Ich habe sie leider nicht. Ich war mit Corona beschäftigt.
Ja, damit, also großartig, wie er dann da sitzt, und er hat ja dann auch so verschiedene Dinge abgelassen, und ich habe aber nur da gesessen und dachte, wer ist denn dieses Jüngelchen daneben? Wer sitzt denn da? Und offenbar sein Pressesprecher, der guckte dann immer so zwischendurch so komisch. Da habe ich ja mal geguckt, ist der wirklich seiner oder ist der von der CDU? Und tatsächlich, dieser Mensch heißt Armin Peter, ein relativ junger Typ, ist eigentlich Referent für Presse- und Medienkommunikation beim Wirtschaftsrat der CDU. Und ist jetzt seit einem Jahr Pressesprecher von Friedrich Merz. Und dieser Mann, Armin Peter, der hat dann damals, im März letzten Jahres, hat er dann erstmal angefangen, als guter Pressesprecher sich einen Twitter-Account einzurichten. Mhm. Und was nimmt man dann für Namen, wenn man so große Ambitionen hat? Dann nennt man sich Real Armin Peter. So wie Donald Trump, ist ja schon mal ein Aufschlag, ne? Und dann hat er es geschafft, er hat drei Tweets losgelassen und alle waren gegen ihn. Alle hätten ihm am liebsten den Kopf abgehakt. Und zwar, also das erste, was er geschrieben hat am 12. März letzten Jahres.
Also wir reden jetzt vom Pressesprecher.
Vom Pressesprecher von Friedrich Merz.
Friedrich Merz.
So, ja, okay. Das erste, was er geschrieben hat, war: Hallo Twitter, Hashtag my first tweet.
Okay.
Das klingt ja erstmal so, als wäre jemand so in so ein Volkshochschulcafé gegangen, Senioren twittern oder sowas. Man richtet uns den Twitter-Account an. Hallo Twitter. So, dann Tweet Nummer 2. Da hat er was vom Handelsblatt geteilt. Da ging es um Brexit-Diskussionen im EU-Parlament. Da hat er geschrieben dann: Ich habe ja schon lange mein Netflix-Abo gekündigt und gucke stattdessen immer Brexit. Ist ja auch lustig, ne? So, dann war das dritte, aber dann, da hat er dann einen geteilt, das war dann am nächsten Tag, da hat die Berliner Verkehrsbetriebe haben zum Equal Pay Day was gemacht, nämlich dass sie ein Frauenticket angeboten haben, was dann ein bisschen günstiger war. Es zahlt sich aus, eine Frau zu sein. Das hat er geteilt mit: Müssen Frauen dann eigentlich auch 5 Stationen früher aussteigen, weil sie statistisch gesehen 5 Jahre länger leben als Männer? Hast du es inhaltlich verstanden?
Nee, ich auch nicht.
So, aber das ist natürlich das Problem. Die Berliner Verkehrsbetriebe sind ja extrem erfolgreich in Social Media und auch sehr beliebt, haben 300.000 Follower und mehr. Und die haben dann geantwortet. Also es ist eine der Grundregeln: Leg dich niemals mit denen an. Die sind immer 3-mal schlagfertiger als du.
Ja.
So, und die haben dann geantwortet: Nicht verzagen. Vom Profilbild her würden wir darauf schließen, dass du fürs Tagesticket ganzjährig nur 4,70 € zahlst. Das ist das Kinderticket.
Okay.
So, das ist der Pressesprecher von Friedrich Merz. Hat 3 Tweets losgelassen und alle Welt hat auf ihn reingekloppt letztens. Und seitdem hat er im Prinzip nur noch Sachen von Friedrich Merz geteilt. Also so großartig getweetet hat er nicht mehr. Das ist der Pressesprecher von Friedrich Merz. In diesen Händen sind wir demnächst
wahrscheinlich. Also du wolltest so hinaus ein bisschen auf die Personalsituation.
Ja, natürlich.
Das ist so insgesamt, wo man sich ja oft und häufig die Frage stellt: Ist das wirklich, kann das wirklich das Beste sein, was diese Partei gerade imstande ist aufzubieten? Ja, das hat man sich bei AKK schon gefragt, das hat man sich aber ehrlich gesagt auch, als das losging mit Angela Merkel, hat man sich das auch gefragt, ist diese Frau wirklich jetzt das Nonplusultra der CDU? Gut, ich meine, sie hat den Job dann wie lange? Jetzt? 15, 16 Jahre?
Ich wollte gerade sagen, seien wir alle ehrlich, die damals schon gelebt haben, also einer von uns beiden kann sich noch erinnern, dass damals alle gesagt haben, nie im Leben wird die Kanzlerin. Und das kann die nicht. Das haben sie, glaube ich, aber ehrlich gesagt auch früher schon bei Kohl gesagt. Als Helmut Schmidt dran war, haben sie gesagt, guck mal, die Birne da aus Oggersheim, der wird nie im Leben wird der Kanzler werden.
Richtig, genau. Ja. Also vielleicht unterschätzt man das wirklich ein bisschen. Und das ist fast schon intuitiv, dass man sich sagt, mein Gott, haben die keine besseren als diesen Laschet jetzt oder diesen Merz. Das kann doch nicht sein, oder dieser Röttgen. Also das ist ja, ich weiß nicht, das ist ein Phänomen weltweit in den USA, wenn du guckst, diese Demokraten, wie die sich jetzt behaken und was da für Leute auf dem Podium stehen, ja, dieser Biden, der irgendwie schon Mitte 70 ist, dieser Bernie Sanders und so, wo man sich sagt, also gefühlt haben die doch nicht den Hauch einer Chance gegen einen Donald Trump, und die behaken sich da und nehmen sich, also die Demokraten unter sich, und nehmen sich da auseinander und beschimpfen sich und machen und lösen dort einen Richtungsstreit aus, anstatt gemeinsam zu überlegen, wie kriegen wir diesen Trump dort weg.
Ja, aber damals haben sie auch bei Donald Trump gedacht, der hat doch keine Chance gegen diese Hillary Clinton. Wie kann man, es wählt doch niemand diesen Deppen da. Das haben sie doch alle gesagt. Das kommt dann immer wieder anders, ne?
Ja, obwohl Hillary Clinton, intern, das hat man jetzt so in der Welt, auch hier in Europa, nicht so mitbekommen. Die hatte prinzipiell in den USA schon immer einen recht schwierigen Stand.
Ja,
also
ja.
Die war dort nicht unbedingt die beliebteste Politikerin. Es gibt ja immer so diese Beliebtheitsbarometer. Also die würde auch oder kam damals dort auch auf relativ niedrige Werte nur.
Naja. Das wäre so, als würde man als SPD Saskia Esken aufstellen als Vorsitzende.
So ungefähr. Ach Mensch, Micha, hast du nicht noch was Heiteres irgendwie?
Ich habe noch was Schönes, ich habe was ganz Tolles gefunden, da freue ich mich sehr. Ein Programmtipp von RTL kam jetzt vor ein paar Tagen die Pressemitteilung raus, da freue ich mich sehr. Und zwar vor Ostern, Mittwoch vor Ostern wird RTL live übertragen und zwar Die Passion. Hast du das schon mitbekommen?
Die Passion, also hat was mit der Passion Christi zu tun.
Richtig,
wahrscheinlich.
Genau. Nee,
ich habe bisher nur verfolgt, dass es die große Pocher-Wendler-Show geben wird. Jetzt schon am kommenden Wochenende.
Ach, die kommt ja so ganz spontan zwischendurch jetzt mal. Ne? Dass man da auch mal eben sich bettelt, so, weil es eben ganz plötzlich man der Meinung ist, ach, ich rufe dich mal eben an und jetzt machen wir eine Fernsehshow draus. Ne?
Ich glaube, das haben sich clevere Marketingstrategen von vornherein so überlegt. Ja, die haben dem Wendler erstmal so eine 18-jährige, so ein 18-jähriges Mädchen an die Seite gestellt. Natürlich hatten die nichts miteinander, der Wendler und diese, wie heißt die, Eva? Susi?
Laura?
Ja, Laura.
Ist das Laura, genau, die mit dem Auto?
Ja. Und da hat der Marketingstratege gesagt, so, zack, hier kriegst du inne, die macht sich dann nackig für einen Playboy und dann seid ihr überall in allen Zeitungen. Dann schalten wir den Pocher ein, der stichelt ein bisschen und dann stichelt ihr zurück und dann gibt es die Show bei RTL mit dem Resultat, dass eigentlich alle dran verdienen. Also dem Wendler geht's wieder besser, der ist sicherlich jetzt so gut gebucht, wie lange nicht mehr und steht in allen Zeitungen und darf bei Let's Dance und ach, was weiß ich wo mitmachen. Die Laura auch und der Pocher kommt auch wieder so ein bisschen in die Schlagzeilen. Also ich glaube, die sind so Sachen, die sich ausdenken. Die sitzen da irgendwo in Malle in einer Finca und machen sich eine schöne Flasche Rotwein auf und dann denken die sich solche Sachen aus. Ja, und die Nation fiebert mit und sagt, oh, am Wochenende RTL-Show Pocher gegen Wendler. Wer haut wem eine rein? Aber entschuldige, ich wollte
Aber ganz kurz, ich frage mich auch, die haben das doch irgendwann jetzt vor ein paar Tagen erst verkündet und dann anderthalb Wochen später findet diese Show statt.
Ja.
Also wenn man sich überlegt, früher als Hans-Joachim Kuhlenkampf oder hier, wie hieß es im DDR-Fernsehen?
Kessel Buntes
zum Beispiel. Ja. Stell dir mal vor, die haben doch monatelang vorher, haben die doch die Hallen gemietet und geprobt und gemacht und getan und das Fernsehballett musste die Beine nochmal rasieren und was weiß ich. Und heutzutage sagen die dann innerhalb von 6 Tagen, hey, wir machen mal schnell eine Show draus?
Also, unfassbar.
Kann mir auch nicht vorstellen. Nee, aber was ich eben meinte.
Aber du wolltest die auf Passion hinaus.
Die Passion, ich finde das ganz toll. Also was RTL da macht jetzt. Alexander Klavs, den kennst du noch von DSDS damals. Ne? Ja, der hat die erste DSDS-Staffel. Ja, der wird der Jesus sein.
Oh.
Mark Keller, der auch hier so ein Schauspieler,
ich weiß, wie du meinst,
macht den Judas. Dann Ella Endlich. Ella Endlich von hier, Aschenbrödel,
richtig.
Die macht natürlich die Maria. Laith Eldin, du als alter Radiohase. Laith Eldin,
der spielt das Baby. Einen der Könige, wahrscheinlich.
Petrus.
Ach, Petrus.
Meine Rolle hat er weggeschnappt. Petrus.
Ah, ja. Baby war ja nicht mehr bei der Passion.
Nee, da ist er ja
das
schon.
Das ist ja 30 Jahre früher passiert. So. Das ist ja Weihnachten.
Und dann auch noch Martin Semmelrogge als Barabbaser hier. Ja. Semmelrogge. Ich finde das so groß. Ich habe wirklich, und dann hier Gil Oferim ist dabei, Stefan Mross ist dabei.
Stefan Mross, der macht das scharf, oder?
Ein Jünger. Er ist einer der Jünger.
Ein Jünger.
Rainer Kallmund weiß ich nicht, was er macht, ist aber auch dabei. Nelson Müller, auch Ingolf Lück. Thomas Gottschalk als Erzähler. Diese Konstellation von Deutschlands Schauspielelite macht die Passion Christi.
Ja.
Ich habe zuerst gedacht, RTL sitzt ja in Köln. Die haben im Karnevalssuffhat da irgendeiner auf die Taste gedrückt und irgendwas rausgeschickt. Ja. Aber nein, die meinen das ernst. Die machen vor Ostern, wollen die das senden.
Unfassbar. Das ist, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch Panik. Also ich glaube nicht, dass es am Coronavirus liegt, aber so ein bisschen die Panik vor den ganzen Streaming-Angeboten. Ja, Netflix, du hast es gerade schon erwähnt, und Amazon und so weiter und so fort, wie es heißt, Apple, die jetzt da einsteigen, Disney und so weiter und so fort, die sich ja da gerade ganz, ganz große Stücken aus dem Markt rausschneiden. Und ich glaube, das analoge Fernsehen wird ja langsam nervös. Und wenn man nervös macht, fängt man wahrscheinlich an, solchen Mist zu bauen, aber ich weiß es nicht, man muss es abwarten, vielleicht sind wir da auch wieder ein bisschen arrogant, ein bisschen überheblich, vielleicht kriegen die eine super Quote, ich kann mir auch immer nicht vorstellen, dass noch irgendjemand Deutschland sucht den Superstar guckt oder irgendjemand guckt, wenn die da tanzen oder Sing My Song und Kinderboys und Voice und was weiß ich, überall dasselbe, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es dafür immer noch eine Zielgruppe gibt, aber scheint ja immer noch zu funktionieren, das heißt,
glaube,
also die Kosten für die Produktion und die Einnahmen, das scheint alles irgendwie noch in einem gesunden Verhältnis zu sein, sonst würden sie ja nicht machen.
Nee, und wenn ihr jetzt anschaut, anschaust, durchs Fernsehprogramm, also hier jetzt ProSieben und so weiter, RTL hat ja also so gut wie gar keine Spielfilme mehr im Programm, was wahrscheinlich sinnvoll ist, weil das kannst du bei Netflix und Co. viel, viel besser gucken. Ja. Aber vielleicht ist gerade dieser Live-Charakter, dieses mal was Besonderes machen so einmal im Jahr, vielleicht ist es das, was es raushält. Bei den Holländern, bei den Niederländern läuft das wohl seit, ich glaube, 8, 9 Jahren oder sowas sehr erfolgreich. Mit dieser, die machen jedes Jahr die Passion Christi, mit irgendwelchen Prominenten spielen sie die in der Stadt. Ja, und RTL hat die Prominenten genommen, die man dafür kriegen kann. Ne? Also vielleicht wird es ja was, kann sein.
Mal gucken.
Aber ich stelle mir das so vor, Alex, also hier klar. Und dann gibt es wohl eine Prozession, wo das Kreuz dann, kommt übrigens aus Essen, da soll es live auf dem Platz vorm Dom gemacht werden, das Ganze, das aufgeführt werden. Thomas Gottschalk, wie gesagt, als Erzähler. Und dann läuft auch, da gibt's Jesus zieht mit dem Kreuz durch die Stadt und Nazan Eckes steht als Reporterin am Wegesrand und interviewt dann Leute dabei bei dieser Prozession. Also ich finde, das ist alles so, es ist ein bisschen komisch, oder?
Es ist ein bisschen komisch, die Passion. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Ja, Gott sei Dank,
bis zum Ostern. Osterfest. Mhm. Unsere Zeit für heute ist schon wieder rum, Micha.
Ja.
Wir möchten uns entschuldigen, das ist alles so ein bisschen so in die ernsthafte Ecke. Aber mein Gott, ja, die Welt steht nun mal vor einer globalen Krise. Ja. Epidemie, Pandemie. Was ist der Unterschied? Epidemie ist, glaube ich, innerhalb eines bestimmten Bereichs und Pandemie ist, glaube ich, weltweit, oder?
Pandemie ist kontinentüberschreitend, soweit ich weiß. Ja, also über mehrere Kontinente.
Okay, wir werden gucken. Also auf alle Fälle sprechen wir jetzt und hier ein Küssverbot aus, ja, zumindest unter Fremden.
Ja.
Wir sagen allen, habt euch lieb.
Aber wascht die Hände.
Rückt wieder ein Stückchen zusammen. Denkt dran, Wohlstandstrennungen bringen nichts. Nicht in diesen gefährlichen Zeiten.
Nein.
Ja. Wer jetzt ein Dach über dem Kopf hat, der sollte gut darauf achten.
Und zu Hause
bleiben. Wer jetzt bleiben, eine Wärme in der Hand
hat. Ja, ja, eben.
Sollte sich gut daran
werben. Und kauft beim Chinesen. Also es gab doch schon die ersten Boykottaufrufe für China-Restaurants und so weiter. Ey, das ist total, wo sie nicht mehr in Asia-Shop gegangen sind und so weiter. Ja. Oder Menschen von chinesisch aussehenden anderen Menschen weggerissen wurden. So, das ist totaler Blödsinn.
Schrecklich. Ja, furchtbar. Schrecklich. Okay, also, Micha.
Gab das wohl. Trinkt ein Corona auf uns mit.
Und verlasst euch jederzeit auf uns. Wir sind die wärmende Hand, in die ihr euch verkriechen könnt. Ja, auch in den schweren Zeiten stehen wir zu euch. Empfehlt uns weiter.
Ja, liked uns, empfehlt uns.
Mir fällt gerade ein, wenn wir beim letzten Podcast schon dieses ganze Ausmaß dieses Coronavirus geahnt hätten, da war ich ja so krank.
Wir hätten es abgebrochen.
Ei, wahrscheinlich hätten wir es abgebrochen.
Weil man nicht gewusst hätte, wie sind die Übertragungswege. Geht das auch über Spotify? Geht das über iPod?
Ja, genau. Ja, überall da, wo man Podcasts hören kann, da hört uns. Aber das ist wahrscheinlich jetzt eine sinnlose Information, weil
ihr habt es geschafft, ihr gehört zu den Wissenden.
Genau. Ja, Podcast-Hörer sind die Wissenden. Podcast-Hörer, das hatten wir aber, glaube ich, schon in einer der letzten Folgen besprochen, sind die Elite. Mhm. Und tatsächlich sind ihre Zeit auch ein Stück voraus. Also gerade in so Mediamärkten, also ich meine jetzt nicht Mediamarkt im Sinne von Saturn, Mediamarkt, sondern so USA zum Beispiel, zumindest in den großen Städten an der Ostküste, Kalifornien und so weiter. Die Leute sind ja extrem medienaffin. Dort geht Podcast gerade durch die Decke, also richtig durch die Decke. Also die Leute hören das richtig. Über 50% der Amerikaner dort, also zumindest in diesen Ballungszentren, sind regelmäßige Podcast-Nutzer. In Deutschland ist noch weit darunter. Und die, Achtung, Hoffnung schon mal für uns, Micha, die dort erfolgreiche Podcasts produzieren, die werden zum Teil alleine durch die Podcasts zum Multimillionär.
Also, gut, dass du das sagst. Ich mache auf dem Konto mal Platz, dass dann, wenn das Geld jetzt kommt, dass das da überhaupt auch drauf passt.
Und dann hören wir uns nächste Woche?
Sehr gerne.
Ja. Und bis dahin alles Gute, eine schöne Woche und
bleibt gesund.
Der März kommt.
Jetzt habe ich schon wieder Angst.
Bis dann,
Bis dann, tschüss.